dass Immobilienmakler eine wertvolle Dienstleistung zum Schutz der Immobilieneigentümer, der Verkäufer und auch der Käufer dann eben auch leisten.
Hallo und herzlich willkommen zum Baucheck24 Podcast, dein Podcast für die Themen Mindset, Immobilien und wie du deine Ziele erfolgreich erreichen kannst. Heute habe ich einen Kollegen von mir, einen ganz, ganz besonderen Gast, und zwar ist er ein Immobilienexperte, ein Architekt, Immobilienökonom, Unternehmer, Speaker und zweifacher Buchautor, und dazu kommt noch, dass er eine Online-Akademie gegründet hat mit dem Immo-Coach für alle privaten Immobilienbesitzer und Investoren, die ihre Immobilie in Eigenregie selbst erfolgreich verkaufen bzw. vermieten wollen. Heute habe ich den Gast Hakan Sitak. Herzlich willkommen, Hakan.
Dankeschön für die Einladung, Thailand. Hallo zusammen.
Sehr, sehr gerne. Und zwar, wir hatten das ja schon ein bisschen länger geplant, Hakan, dass wir dieses Interview machen. Durch die Krise jetzt in den letzten Wochen, Monate haben wir das ein bisschen erstmal in die Zukunft, sage ich mal, geschoben, und so, dass es jetzt der optimale Zeitpunkt ist, wo wir vielleicht auch gewisse Resümees erzielen können durch die letzten Wochen, was jetzt alles uns an Erfahrungen jetzt mehr gewonnen worden ist. Ja, was würdest du erstmal meinen Zuhörern erstmal sagen wollen, wie du jetzt durch die Krise mehr oder weniger durchgekommen bist?
Durch die Krise im Prinzip bei mir als Makler in meinem Kerngeschäft ist ja der Immobilienverkauf. Als die Krise eingetroffen war, war die Krise relativ kurz. Also das war im Prinzip nur eine Woche. In der einen Woche, da dachte ich auch, was passiert denn jetzt gerade? Mhm. Im Prinzip sind uns sogar Mieter abgesprungen. Also bis zum Mietvertrag war alles vorbereitet, bis zum Mietvertragsunterzeichnung. Die Immobilien sollten dann kurzfristig übergeben werden an die neuen Mieter. Und die sind dann eben auch verunsichert gewesen, was passiert, gehe ich in Kurzarbeit oder wie auch immer. Mhm. Und die sind dann eben auch tatsächlich abgesprungen von dem Mietvertrag. Das habe ich bei Mietimmobilien nie erlebt, noch nie in meiner 12-jährigen Karriere als Makler. Und bei Kaufimmobilien war es dann ähnlich. Da haben wir von einem Tag auf den nächsten 90% weniger Anfragen für die Kaufimmobilien dann überhaupt gehabt. Mhm. Das hat sich aber relativ schnell wieder gelegt. Also das war so eine Woche, wo ich mir dann auch Gedanken gemacht habe, was passiert jetzt gerade? Mhm. Aber mittlerweile ist alles nach dieser Woche, nach dieser ganz besonderen Woche, alles wieder auf normal Stand eben auch gekommen. Teilweise habe ich sogar das Gefühl, die Interessenten sind sogar ein bisschen immobilienverrückter geworden. Also sei es für die Eigennutzung oder eben auch als Kapitalanlage, weil wieder einmal hat der Aktienmarkt dann eben auch gezeigt, dass das Geld nicht so sicher ist und Immobilien ist wertstabil, und demzufolge habe ich so das Gefühl, dass wieder ein Run auf Immobilien gerade stattfindet.
Ja, ganz spannend zu hören, auch von dir jetzt als Makler, weil ich habe auch in der Umgebung einige Kollegen mitbekommen, die jetzt schon sehr vorsichtig noch weiterhin sind, weil die noch nicht wissen, ob dann noch ein Effekt, größerer Effekt kommen wird oder nicht. Letztendlich wird ja gesprochen von langen Transaktionsräumen. Das ist vielleicht die Sicherheit auch für die Immobilienbranche, nicht wie bei den Aktien, sage ich mal, wo der Kurs direkt runterbrechen kann, sodass die Leute dann auch irgendwo nicht wissen, was sie machen sollen, und verkaufen in Not. Und da ist bei der Immobilie vielleicht ganz gut, dass es auch ein bisschen länger dauert, bis man wirklich spürt, bis die Mieten vielleicht nicht kommen oder die Eigentümer vielleicht nicht diese Kredite bezahlen können, und dann überlegen erst, ob die es verkaufen wollen oder müssen sogar.
Das kommt immer so ein bisschen zeitversetzt. Ne? Mhm. Also auch sehr höchstwahrscheinlich, je nachdem, noch ist die Pandemie ja nicht abgeschlossen. Wir sind immer noch im Zeitalter des Corona. Mhm. Und ob ein größerer Crash, der eigentliche Crash, noch kommen wird, da gibt es ja so einige Spekulanten, die sagen das. Da müssen wir einfach wachsam alle bleiben, ob tatsächlich einer kommt. Und wenn einer kommt, dann bin ich der Meinung, dass dann viele, die sich ein bisschen auch übernommen haben mit den Wunsch der eigenen Immobilie tatsächlich vielleicht verkaufen müssen, weil sie vielleicht doch keinen Job mehr haben oder in Kurzarbeit gehen müssen, ihre Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlen können, dann kann schon sein, dass wir vermehrt wieder Notverkäufe am Markt haben könnten. Mhm. Noch ist es nicht zu beobachten, aber es kann der Fall kommen.
Okay, spannend. Lass uns mal einen Schritt wieder zurückgehen und zwar zum Hakan Çetak. Und zwar, dir persönlich, du hast ja jetzt schon einige Jahrzehnte schon Erfahrung in der Immobilienbranche und erzähl mal kurz über dich als Person, wie du zu der Immobilienbranche gekommen bist und was vielleicht deine Learnings waren, was wo du vielleicht nicht gerade das richtige Gefühl hattest vielleicht oder ne, dass du mal ein bisschen von dir erzählst, wie du wirklich zu dem Hakan Çetak geworden bist, der du jetzt bist.
Okay. Ja, mein Name ist Hakan Çetak, Kerngeschäft Immobilienmakler. Und die Faszination für die Immobilie hat im Prinzip seit meinem sechsten Lebensjahr dann auch begonnen. Ich hatte mal so ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand genommen, dann einfach ohne zu wissen, was ich zeichnen würde, einfach drauf losgezeichnet. Und da war ein Gebäude drauf, da war so ein Einfamilienhaus drauf. Und in dem Moment wusste ich so, du möchtest irgendetwas mit dem Bau, mit Immobilien, wenn die was zu tun haben. Und dann ja nach der Schulzeit eine Ausbildung zum Industriezimmerer gemacht bei der Philipp Holzmann AG. Mhm. Dann auch einige Jahre dann eben auch deutschlandweit auch gearbeitet, 3 Jahre lang. Und dann hatte ich das Gefühl, ja, das war noch nicht das, was ich mir vom Leben erwünscht, erhofft habe. Mhm. Und so ist der Entschluss dann eben auch ja, gekommen, dass ich dann Architektur studieren wollte. Mhm. Und habe es natürlich auch gemacht, hatte allerdings noch so ein Hindernis. Ich hatte erstmal nur einen Hauptschulabschluss. Okay. Und dann über die Abendrealschule, dann, also tagsüber gearbeitet, über Abendrealschule, das Fachabitur nachgeholt, dann Fachabitur Richtung Bautechnik auch absolviert und dann war das, war der Weg für das Architekturstudium frei. Dann habe ich Architektur studiert, dann eine kleine Weile als Architekt gearbeitet und dann unmittelbar, währenddessen habe ich dann gemerkt, es etwas fehlt und zwar der absolute wirtschaftliche Aspekt. Mhm. Das war dann der Entschluss, warum ich gesagt habe, ich sattel noch einen weiteren Studiengang drauf. Das war dann das Masterstudium in Immobilienwirtschaft. Und ja, unmittelbar danach bin ich auch direkt in die Selbstständigkeit gegangen und mittlerweile seit 2007, also ja knapp 13 Jahre, jetzt selbstständiger Immobilienmakler in Köln mit einem kleinen, feinen Team. Mhm. Und unser Kerngeschäft ist eben der Immobilienverkauf.
Mhm. Auch überwiegend im Raum Köln oder würdest du auch deutschlandweit oder andere Regionen noch?
Also aktuell wieder nur überwiegend in Köln. Mhm. Wir werden das jetzt auch ein bisschen ausweiten. Also Großraum Köln, alles was in Köln drumherum ist. Ich hatte auch schon im Investmentbereich als Investmentmakler gearbeitet gehabt, also Mehrfamilienhäuser, Investments, Wohnanlagen, teilweise eben auch in Rheinland-Pfalz oder eben auch im Ruhrgebiet. Mhm. Und ehrlich gesagt, da war ich nur noch auf der Autobahn.
Ja, ja, okay.
Und im ersten Jahr macht Spaß, andauernd on Tour zu sein, von Termin zu Termin mit einem erfolgreichen Investor zum erfolgreichen Investor. Aber irgendwann, wenn dein Leben auf der Autobahn nur noch abläuft und Telefon, dann macht es keinen Spaß mehr. Deswegen habe ich das runtergefahren und gesagt, okay, wir sind nur noch in Köln bzw. Großraum Köln aktiv.
Mhm. Mhm. Woher kommt deine Willenskraft, dass du wirklich von dem sechsjährigen quasi kleinen Mann bis hin, sag ich mal, zu der, ja, der Ausbildung, letztendlich die ganze schulische Bildung, dass du wirklich das durchgezogen hast, obwohl vielleicht irgendwelche Hindernisse, natürlich viele Hürden da kamen. Denn es ist natürlich, dieser Mindset, die Einstellung ist schon sehr, sehr wichtig, dass man wirklich sagt, okay, egal was kommt, man will das trotzdem durchziehen. Denn jeder von uns sieht ja auch im Tagesgeschäft, sage ich mal, seine Probleme, seine Hauptsorgen, dass er irgendwo über die Runden kommen muss, dass er versuchen muss, in seinem Job, sage ich mal, so gut wie möglich zu sein, dass er auch wirklich da alles geben kann. Und du hast noch zusätzlich dann abends, sage ich mal, diese Kraft gesetzt, sodass du auch wirklich langfristig dann Zielen erreichen kannst.
Mhm. Im Prinzip ist das also so ein Antrieb, der normalerweise immer von innen kommt. Und ich war in meiner Kindheit immer so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, ich wurde immer unterschätzt. Mhm. Hatte auch nicht wirklich Rückendeckung von meinen Eltern oder eben auch von meinen Lehrern. Wenn ich dann zum Beispiel den Wunsch geäußert hatte, ich möchte studieren, ich möchte dies machen, ich möchte das machen, dann war immer so vom Gegenüber, ja, mach doch mal eine Maurerausbildung, geh, mach eine Ausbildung, hast einen Job fürs Leben. Mhm. Und ich hatte immer so das Gefühl, man sollte nicht zu groß träumen. Ne? Und das war für mich, meine Träume waren ganz anders. Ich habe mich irgendwo ganz anders eben auch gesehen. Und immer kam vom Gegenüber, ja, komm mal ein bisschen runter. Und vielleicht liegt es auch daran, ich mache gerne Sport oder früher habe ich sehr aktiv Sport gemacht. Und im Sport lernt man auch Kampfgeist, sich durchzusetzen, trainieren, besser werden wollen. Und darum ging es dann eben auch. Ich will, wenn ich auf dem Tennisplatz stehe oder auf der Tischtennisplatte, dann möchte ich auch gewinnen. Und das ist dann so, also würde ich auch jedem Eltern auch empfehlen, ihren Kindern eben auch sportliche Aktivitäten dann eben auch beizubringen, damit die sich dann eben auch von Kindesbeinen an dann eben auch weiterentwickeln, lernen, was Wettbewerb ist, was Durchsetzungsfähigkeit ist. Weil ich denke, im Sport lernt man das, ne? Man eben dieses Kämpferherz dann eben auch lernt. Ne? Mhm. Und, aber meistens ist es immer noch der innere Antrieb.
Ja.
Entweder hat man es oder man hat es nicht. Nur von außen Motivation zu bekommen, das reicht da nicht aus. Also das sollte man muss sich selber bewusst sein, wer bin ich, was möchte ich, wie sieht man sich selber. Ne? Mhm. Und alles andere drumherum ist eigentlich völlig egal. Wenn jemand sagt, du kannst das nicht, du schaffst das nicht oder sonst dergleichen, erst dann ist es noch ein größerer Antrieb für mich.
Okay, erst recht, ne? Also die intrinsische Motivation, das Thema, ne? Das, ich finde auch, also ich habe auch versucht, irgendwo mich immer weiterzuentwickeln, weiterzubilden und auch daher dieser Podcast, ehrlich gesagt, dass man guckt, welche Möglichkeiten ergeben sich, wie kann man sich in bestimmten Bereichen noch weiterbilden, weiterentwickeln und auch viele Leute, verschiedene Leute kennenlernen beispielsweise in verschiedenen Bereichen, eintauchen, was man vielleicht nicht sonst die Möglichkeit hat. Und deswegen glaube ich auch, dass es auch für alle sehr, sehr wichtig ist, dass man auch verschiedene Bereiche sich mal anhören sollte und gucken sollte, ob es vielleicht für einen liegt oder nicht und schauen sollte, dass man sich immer weiterbildet, konstant lernt und wächst.
Auf jeden Fall. Ne? Also Mentoren, dass man sich immer weiterbildet. Ich lerne jeden Tag neue Sachen eben auch dazu. Ne? Man ist nie irgendwie ausgelernt. Und das ist das Wichtigste, dass man immer wachsam und offen bleibt für Neues. Und auch als Mensch oder eben auch vom Gedankengut, man entwickelt sich immer weiter. Mhm. Ich bin heute definitiv nicht die Person, die ich vor 15 Jahren war. Da habe ich ein ganz anderes Gedankenmuster in mir getragen. Habe früher zum Beispiel ganz einfach, was Marketing angeht, wenn etwas über einen externen Dienstleister 500 Euro gekostet hat, habe ich gesagt, wieso soll ich jetzt dafür 500 Euro ausgeben? Ja. Das mache ich lieber selbst. Aber ich habe mir damit selber immer ein Klotz an den Bein gehangen oder mich damit selber gestoppt, anstatt zu sagen, okay, der ist sein Geld wert, ich kaufe mir wertvolle Zeit dann eben auch dadurch ein und da ist ein Profi am Werk und gut ist. Also man entwickelt sich als Person mit seinem Gedankengut, mit seinem Mindset immer weiter und das ist ein niemals endender Prozess bis an unser Lebensende.
Ja, nee, spannend. Also was ich auch ganz wichtig finde, ist, ich finde es schon gut, dass man Experten natürlich zur Seite holt und holen sollte. Allerdings finde ich es auch wichtig, dass man das selber auch ein bisschen versteht. Weil viele Leute geben natürlich viele Sachen an Externe ab, sodass sie es gar nicht mehr steuern können. Und wenn sie dann irgendwann mal wirklich vor einer Änderung sind, Optimierung sind, tun sich natürlich sehr, sehr schwer. Daher sollte man schon ein Grundverständnis dafür haben und vielleicht mal am Anfang probieren und dann sagen, okay, mach du das bitte für mich, weil du dann der tagtägliche Experte bist, der das tagtäglich ausübt. Daher ist es vielleicht dann auch diese Opportunitätskosten, die du dann wirklich für deine Zeit nutzen kannst, für das, was du auch wirklich machen möchtest.
Definitiv, da gebe ich dir schon absolut recht. Also im Prinzip, wenn man etwas Neues probieren möchte, dann muss man auch diesen Weg erstmal selber gehen, um dann Orientierung zu bekommen, damit dann keiner externer dann sagen kann, das funktioniert so nicht oder wie auch immer. Man einfach selber sich nichts vormachen lassen muss. Definitiv. Den Weg sollte man schon selber erstmal beschreiten und dann merken, okay, wenn es funktioniert, dass man sich dann da Experten dann eben auch dazu holt.
Mhm. Apropos etwas Neues probieren. Das hat dir auch nicht gereicht, dass du nur ein erfolgreicher Makler bist und wolltest natürlich die Online-Akademie quasi hervorrufen, hast ins Leben gerufen. Was war der Hauptgrund dafür und wie bist du da vorgegangen? Wo stehst du gerade? Was möchtest du den Leuten quasi mitgeben?
Also im Prinzip, die Initialzündung war eigentlich, dass ich Aufklärungsarbeit leisten wollte. Als Makler, ja, es gibt gute Makler, es gibt Profimakler und es gibt die anderen Makler. Ja. Und das vorherrschende Gedankengut, was die meisten Immobilieneigentümer da draußen tragen, ist, Makler ist schlecht. Makler ist ein Hai, Makler denkt nur an sein Portemonnaie, ist ein Inkompetenter und sonst dergleichen. Und ich wollte einfach allein schon aufgrund meines Backgrounds und meiner Erfahrungswerte auch alles offen wiedergeben, dass Immobilienmakler eine sehr wertvolle Dienstleistung zum Schutz der Immobilieneigentümer, der Verkäufer und auch der Käufer dann eben auch leisten. Ich wollte auch zeigen, was steckt alles wirklich dahinter. Es ist einfach nicht nur zwei, drei Bilder knipsen, zwei Zeiler schreiben, ab ins Netz und Immobilien verkauft. Das stellen sich viele so einfach vor. Die Realität ist aber tatsächlich eine ganz andere. Und ich wollte einfach zeigen, was die Realität ist. Und wenn man es trotzdem selber machen möchte, also keinen teuren Makler bezahlen möchte, wie man es richtig macht, um diese teuren Fehler dann eben auch nicht machen zu müssen. Also eigentlich ist es ein Aufklärungsportal und deswegen gibt es die Bücher, deswegen gibt es die Online-Akademie. Und zudem ist es natürlich meine Reichweitenmaschine.
Ja, ja. Nein, ganz spannend auf jeden Fall, dass natürlich auch erstmal der Gedanke ist, für Mehrwert den Leuten wirklich auch für wenig Geld, bis kostenlos sogar, weil du auch einige Produkte hast, die wirklich jeder sofort zugänglich gemacht werden kann, also jeder erreichen kann. Das ist umso schöner, dass man sehen kann, okay, was ist denn alles möglich? Was kann man denn wirklich selber auch machen? Und dann kann man ja immer noch probieren. Wenn es nicht klappt, kannst du ja immer noch einen Makler dazu holen. Dazu vielleicht zwei Sachen. Also ich habe selber auch die beiden Erfahrungen gemacht. Bei dem einen Mal bin ich mit einem Freund zu einer Immobilie gegangen. Das war von einer Bank, das was angeboten worden ist. Und der Makler, der war jetzt nicht so unbedingt top motiviert, dass er einen beraten wollte, sodass er gesagt hat, ja, guckt euch mal die Immobilie an und wenn ihr irgendwie Fragen habt, könnt ihr gerne vorbeikommen und fragen. So lief das ab, nach einer halben Stunde oder 20 Minuten sind wir dann raus und ja, tschüss, tschüss, okay, das war's auch, dann haben wir auch nie wieder gesehen.
Heftig.
Also das kommt auch, okay, wenn die Nachfrage natürlich sehr hoch ist, kann es schon sein, dass der ein oder andere Makler ein bisschen überheblich wird und dann sagt sich, okay, die Leute kommen so oder so, ich muss vielleicht nicht so viel Kraft reinstecken und deswegen kann es natürlich Gefahr sein, dass der dann nicht so viel macht. Ich meine, ne, das ist vielleicht die eine Sache und die zweite Erfahrung, die ich gesammelt habe, war, ich hatte selber ein Objekt gehabt, was ich gebaut habe in Hannover und wohne ja in Düsseldorf und es war sehr, sehr schwierig, die Immobilie dann von hier aus zu verkaufen. Habe dann auch Immobilien-Scout und so weiter, verschiedene Portale reingebracht und dann auch schöne Fotos gemacht und so weiter. Gut, mit meinem Wissen versucht, die Texte auszufüllen. Aber durch die Entfernung war das schon sehr, sehr schwierig. So, dass ich dann versucht habe, in der Woche einmal oder alle zwei Wochen einmal hinzufahren und dann irgendwie im Block zwischen 10 und 2 Uhr, dass ich Massenbesichtigungen hatte. Das war natürlich viel zu schwierig, das alles zu managen. Bis ich dann irgendwann gesehen habe, okay, das macht keinen Sinn, habe dann auch ein Maklerbüro, ein Maklerunternehmen direkt vor Ort dann engagiert, der dann innerhalb, ich glaube, 2-3 Wochen 2-3 ernsthafte Interessenten hatte, sodass die Immobilie dann auch weg war. Und das ist auch wiederum so eine Sache, auch wenn man aus dem Bereich kommt, wenn die Rahmenbedingungen nicht optimal sind, so wie bei mir die Entfernung in diesem Fall, sollte man sich auch Gedanken machen, ob wirklich ein Makler dann auch in diesem Fall wirklich sinnvoll ist.
Definitiv, weil Makler ist ja eigentlich so ein Allrounder in meinen Augen. Und es ist oft so, dass wir als Makler zwischen den Stühlen dann eben auch als Vermittler sozusagen dann eben auch agieren. Ich kann dir so viele Fälle eigentlich Geschichten erzählen, in Scheidungsfällen, wo eigentlich normalerweise ein Verkauf niemals zustande gekommen wäre, weil es da einfach zwischen den Parteien untereinander schon so viele Probleme gab oder eben auch Erbengemeinschaften oder eben auch Immobilieneigentümer, die es privat versucht haben und bombardiert worden sind, sonntags nachts mit Telefonanrufen, ich will meine Immobilie sehen, etc. Und dann entgeistert aufgegeben haben. Also ich kann dir hunderte von Beispielen dann eben auch, also könnte ich erzählen, aber die Länge des, des Interviews würde nicht ausreichen.
Nächstes Mal. Ja. Ja, glaube ich dir sehr, sehr gerne. Ja, gerade in schwierigen Situationen wie Scheidung oder so, ist natürlich auch natürlich für alle Parteien nicht unbedingt angenehm.
Ja.
Und das ist natürlich blöd. Ja, dann kommen wir mal direkt mal zu den Tipps, die du vielleicht zum einen zu dem Käufer, zum anderen zu dem Verkäufer und zum anderen zu den Maklern beispielsweise geben könntest. Vielleicht ein, zwei, drei Tipps jeweils, dass du sagst, okay, achtet vielleicht darauf mehr oder achtet hier mehr drauf. Was würdest du sagen, was die vielleicht die größten Besorgnisse sind von den Leuten oder die größten Learnings, was du hattest in den letzten Jahren?
Also den Privatverkäufern würde ich empfehlen, dass die sich sehr, sehr gut vorbereiten auf den Verkauf. Weil das ist, wie gesagt, wie wir schon festgehalten haben, nicht so einfach, eine Immobilie mal schnell zu verkaufen. Das ist in der Vorstellung zwar einfach, aber ein Immobilienverkauf hat immer drei Phasen. Das ist einmal die Vorbereitungsphase, dann die Vermarktungsphase und die Abschlussphase. Und das sollte man sich auf jeden Fall bewusst sein. Und als Orientierung, es gibt im Internet nicht nur auf meinem Kanal, oder nicht nur in meinen Büchern, sondern viele andere mögliche Quellen, wie man seine Immobilie verkaufen kann. Ne? Da sollte man sich auf jeden Fall Rat vom Profi holen. Und vieles ist eben auch kostenlos im Netz sowieso für alle zugänglich. Den Käufern würde ich erstmal empfehlen, im allerersten Schritt das eigene Budget dann auch mal zu festzulegen. Auch mal Finanzierungsgespräche, obwohl noch keine Immobilie in Sicht ist, mal Gespräche zu führen. Was ist denn überhaupt mein Budget? Was kann ich mir leisten? Und dabei noch weiterhin für die Altersvorsorge, für meine Kinder sorgen. Nach wie vor in Urlaub, wenn was kaputt ist, etc. Dass man sich da einfach mal so ein Budget dann eben auch festlegt und dann auch schwarz auf weiß von der Bank sich so eine Art Finanzierungspass oder Käuferzertifikat oder Finanzierungszertifikat sowas holt. Und erst dann danach sich auf die Suche dann eben auch begibt. Ja, nach der passenden Immobilie. So ist man als Käufer auch in einer besseren Verhandlungsposition, beziehungsweise muss er eben auch andere Kaufinteressenten, also Mitbewerber, nicht fürchten, da man dann relativ schnell Nägel mit Köpfen machen kann, wenn man vorbereitet in diese Sache, die ihm auch angeht. Und bei Maklern würde ich sagen, ja, liebe Makler, ihr solltet immer schauen, dass ihr euch jeden Tag weiterbildet. Ich auch mit meinem Background, ich lerne jedes Mal neu dazu, sei es beim Notartermin, sei es bei Immobilienverkäufen, manchmal sind es Spezialfälle. Und man sollte als Makler auch immer daran arbeiten, dass wir durch unsere Profidienstleistung glänzen und nicht durch andere Aktivitäten. Ja? Und immer darauf achten, dass wir hier mit Menschen handeln oder mit Menschen zusammenarbeiten und wenn wir als Makler beauftragt werden, dass wir eins der wertvollsten Güter uns anvertraut wird und dementsprechend sollte es dann eben auch behandelt werden und Verkäufer sicher durch den Verkaufsprozess zu begleiten und den Käufer eben auch eine gute Beratung dann eben auch zu geben und dass alle glücklich sind, Verkäufer, Käufer und natürlich der Makler, nachdem er seine Provision verdient hat.
Genau. Beim Verkäufer vielleicht noch eine Sache und zwar, er ist ja meistens so ein bisschen eher eben der Emotionale, wenn er sein Objekt verkaufen will und kann das vielleicht nicht einschätzen, was die Immobilie wirklich wert hat. Denn der hat vielleicht damals irgendwie 350.000 Euro bezahlt beispielsweise und meint durch die jetzige Lage vielleicht viel teurer das verkaufen zu können. Da, was würdest du an dem Verkäufer raten? Weil ich habe immer gedacht, okay, holst auf jeden Fall einen Experten dazu, einen Gutachter oder eine Bank beispielsweise, der das bewerten sollte. Auch einen Makler beispielsweise, der das gut vergleichen kann in der Umgebung, die Immobilien, die verkauft worden sind, für diese Bausubstanz, für diese Baujahr und so weiter. Und wie können Sie sich von dem Emotionalen so ein bisschen leicht trennen, sodass Sie auch wirklich realistischer an die Sache rangehen?
Das ist sehr schwierig für Immobilieneigentümer, die das eigene Haus, die eigene Eigentumswohnung dann auch verkaufen möchten oder müssen. In der Tat ist es so, dass der Wert der eigenen Immobilie immer sehr subjektiv empfunden wird.
Ja, ja.
Weil zum Beispiel die Kinder sind da groß geworden. Dann hat man da mal am Wochenende hier Verschönerungs-, Renovierungsarbeiten mit eigenen Händen dann eben auch durchgeführt. Und das ist ja alles etwas wert. Ja? Ja. Aber ein Profi geht dann natürlich sehr neutral dran. Ne? Also um den Wert einer Immobilie zu ermitteln, gibt es die deutschen Wertermittlungsrichtlinien, das ist, Ertragswert, Sachwert und Vergleichswert. Ein Laie kann das natürlich nicht. Ne? Mhm. Dann müsste er sich schon wirklich mindestens 1-2 Monate mit der Thematik wie in der Schule richtig auseinandersetzen, bevor er das auf diese Art und Weise dann auch austauschen kann. Mhm. Aber dennoch ist relativ einfach, wie man den realen Wert der eigenen Immobilie auch als Laie einschätzen kann. Im Prinzip kann man sich die sämtlichen Online-Angebote, die gerade veröffentlicht sind, anschauen. Und im Gegenzug dazu sollte man eben auch aus den, zum Beispiel im Boris NRW, ne, also aus dem Gutachterausschuss des Landes, die Grundstücksmarktberichte mal ziehen. Normalerweise kostet das eine gewisse Gebühr, so knapp unter 40 Euro, aber aktuell kann man die auch kostenlos runterladen, so unter Boris NRW, was ein bisschen komisch ist.
Okay, gleich nutzen.
Genau. Und dann kann man diese ganzen Angebotspreise in den Online-Börsen, die tatsächlich nicht Verkaufspreise sind, mit den real erzielten Verkaufspreisen mal gegenüberstellen, weil das ist in diesem Grundstücksmarktbericht ist ja genau erfasst, in der und der Lage, Immobilientyp Bau, ja, so und so, in der Größe, wurden so und so viele Immobilien verkauft zu dem Preis. Mhm. Und wenn man es ganz genau haben möchte, dann kann man eben auch beim Gutachterausschuss der Stadt, wo die eigene Immobilie ist, einen Marktbericht oder eine Verkaufspreissammlung dann eben auch bestellen. Im Prinzip gibt man ein, welches Baujahr, welche Ausstattung, wie groß ist das Grundstück, wie groß ist die Wohnfläche etc. Und dann bekommt man vom Gutachterausschuss gegen eine Schutzgebühr, die knapp unter 200 Euro ist, innerhalb von wenigen Tagen 10 identisch vergleichbare Immobilien. Mhm. Und oft ist es so, dass tatsächlich diese Immobilien im Durchschnitt, also zum Beispiel bei uns im Kölner Norden, 14% unter dem Angebotspreis notariell beglaubigt worden sind, also verkauft worden sind. Mhm. Und da sieht man eben auch, dass es da gravierende Unterschiede eben auch gibt zwischen dem Wunschpreis, der Wunschvorstellung und den real erzielten Verkaufspreisen. Aber man kann natürlich eben auch in vielen Fällen Immobilien über dem Wert verkaufen. Da muss man aber auch alles richtig machen.
Ja, und ich glaube auch, da kommt natürlich auch dazu, dass vielleicht ein Interessent natürlich da ist, der auf einmal sich in diese Immobilie verliebt, beziehungsweise in dieser Lage wohnen möchte, wo er vielleicht aufgewachsen ist früher, sodass es auch irgendwo wiederum eine emotionale Geschichte ist, dass er wirklich da bleiben will. Daher kann es auch sein, dass er dann auch bereit ist, diese 10, 14, 15% mehr zu bezahlen beispielsweise. Und das muss man auch berücksichtigen.
Definitiv, ne? Also es ist natürlich jetzt nicht Standard, dass alle Immobilien immer günstiger verkauft werden. Es ist natürlich aus Käufersicht den Kaufpreis nach unten verhandeln zu wollen. Ne? Das ist legitim. Genauso gut ist es aber auch legitim, aus Verkäufersicht den Kaufpreis nach oben hin zu verhandeln. Und demzufolge, je mehr Interessenten die eigene Immobilie haben möchten, um in einer besseren Verhandlungsposition ist man eben auch. Ne? Ich als Makler zum Beispiel habe, oder mein Rekord liegt bei 31% über dem Verkehrswert. Und aber dafür gehört schon einiges an technischem Know-how und eben auch Marketing-Know-how, dass dann sowas dann eben auch möglich ist.
Ja, spannend. Weißt du Bescheid, wenn ich die Immobilie in Köln irgendwo habe, dann weißt du Bescheid, zu wem ich komme.
Gerne.
Da kann vielleicht noch eine Frage jetzt auch, wenn wir jetzt beispielsweise die jetzige Lage uns angucken und auch die Zukunft ein bisschen beobachten wollen, betrachten wollen. Es ist natürlich immer schwierig auch abzuschätzen, wie es jetzt kurzfristig, mittelfristig, langfristig sein wird. Und gut, die Politik gibt viele Regularien, so wie die Mietpreisbremse, Mietendeckel und so weiter, hört man ja überall, sodass wirklich besonders für den Kapitalanleger, für denjenigen, der wirklich die Immobilie kaufen möchte und eigentlich nur vermieten lassen möchte und nicht selber drinne wohnt, ist natürlich noch immer schwieriger. Es wird immer schwieriger, weil man spricht schon von Enteignung der eigenen Immobilienrechte auch. Mhm. Was würdest du dort, was siehst du da in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren auf dem Immobilienmarkt abzusehen? Ja. Also was denkst du, was da passieren kann? Und wie denkst du, wie der Immobilienmarkt sich aus dieser Krise, sag ich mal, herausbewegen wird? Und ja, wie die Entwicklung wird in den nächsten Monaten und Jahren?
Ja, es war eben noch nie gut, wenn sich die Politik in eine freie Marktwirtschaft dann auch zu sehr einmischen möchte. Dennoch halte ich das alles, sei es mit dem Mietpreisdeckel etc., als nicht so super große Gefahr. Ja, schon, aber es ist alles handelbar. In dem Zuge, wenn man als Kapitalanlage oder als Investor eine Immobilie für die als zwecks Kapitalanlage oder als Investment dann eben auch kaufen möchte. Fakt Nummer eins, im Einkaufspreis liegt der Segen. Man darf eben nicht so teuer einkaufen. Und egal, was die Politik da oben dann eben auch uns an Regularien, an Stolpersteinen uns in den Weg legen möchte, wenn man nicht so teuer einkauft und die Mieterträge, auch wenn sie ein bisschen geringer wären, unser Investment nach wie vor trägt, dann hat man da eigentlich auch nichts zu befürchten. Mhm. Wichtig ist dabei, was bezahle ich für die Immobilie, was zahle ich an Zinsen, Tilgung etc., was habe ich für einen Ertrag, auch in einem Worst-Case-Szenario. Man muss immer bei einem Investment drei Szenarien durchrechnen. Wie ist es im Optimalfall, wie ist es im Normalfall und wie ist es in einem Worst-Case-Szenario. Mhm. Und dieses Worst-Case-Szenario sollte man immer im Auge behalten. Und meine Empfehlung wäre im Prinzip auch immer, sich auf Wohnimmobilien zu spezialisieren. Weil dieser Crash jetzt mit der Corona-Pandemie hat uns ja gezeigt, wenn man zu sehr spezialisiert ist auf bestimmte Immobilientypen, sei es zum Beispiel Airbnb-Prinzip, also dieses möblierte Wohnen oder eben auch reine Gewerbeimmobilien, ja, das kann dann schon so ein bisschen schwierig werden. Mhm. Und wenn man nicht genügend finanzielle Rücklagen dann immer hat, über solche Situationen dann immer hinwegzukommen, dass zum Beispiel ein Gewerbemieter für sein Ladenlokal wie ein Friseur auf einmal seine Miete nicht mehr zahlen kann, ja, und der Gesetzgeber hat beschlossen, diese zu schützen in diesem Moment, dass bis zu 3 Monate dann eben auch keine Miete, also zumindest die Miete gestunden werden kann.
Genau.
Dann kann das schon nach hinten losgehen. Und wenn man alle Eventualitäten, also immer mit diesem Worst-Case-Szenario drangeht, dann hat man eigentlich auch nichts zu befürchten.
Hm. Ja, und, spannend.
Ja, und der Immobilienmarkt generell. Ich hatte mal in so einem Video von mir gesagt, dass ich jetzt erstmal keine großen Preissteigerungen, zumindest aktuell nicht sehe. Teilweise würden die Immobilienpreise so ein bisschen stagnieren, also nicht zwangsläufig treten nach oben gehen. Und durch einige Notverkäufe bieten sich natürlich dann eben auch oder werden sich höchstwahrscheinlich auch für Immobilieninvestments gute Chancen eben auch auftun, wenn man wachsam bleibt und eben auch den Markt genau beobachtet. Ne? Mhm. Also dass wenn jetzt jemand schnellstmöglich verkaufen müsste. Aber langfristig gesehen würde ich sagen, wenn der Corona-Crash, so sagen wir es mal, vorbei ist und auch die Corona-Pandemie wird eines Tages dann immer vorbeigehen, wird wieder ein größerer Run auf Immobilien stattfinden, der Meinung bin ich, obwohl ich natürlich nicht die Glaskugel habe, aber ich erwarte, dass ab 2021, 2022 die Immobilienpreise dann wieder steigen würden. Auf jeden Fall. Weil der größere Run auf Immobilien, auf Sachwerte dann eben auch stattfinden wird, weil Aktienmärkte haben uns ja gezeigt, wie schnell das nach oben, wie schnell das wieder nach unten gehen kann. Mhm. Und bei den Immobilien, wenn man weiß, was man macht, kann man immer noch gegensteuern. Also wenn man flexibel bleibt bei seinen Immobilieninvestments, wie zum Beispiel, wenn so ein möbliertes Wohnen nicht funktioniert, dann kann man immer noch umswitchen auf eine normale Vermietung mit einer geringeren Rendite. Mhm. Und da hat man immer noch Handlungsfreiheiten, wo man schnell, relativ schnell dann eben auch gegenarbeiten kann, wenn man weiß, was man da macht.
Ja, du hast schon recht. Also umso wichtiger ist es ja eigentlich schon jetzt erst recht, seine persönlichen Daten, Zahlen zu kennen, was du auch vorhin schon geschildert hast, dass wenn wirklich was sich ergibt, jetzt in den nächsten Wochen, Monaten beispielsweise, dass man dann auch wirklich einsteigen kann und mit den richtigen Zahlen, wenn man das weiß, dann ist es natürlich einfacher auch die Bank zu überzeugen, auch den Verkäufer dann später zu überzeugen. Und ich hatte neben den persönlichen, sage ich mal, Daten auch die 3K-Faktoren so ein bisschen für mich gekennzeichnet. Und zwar kenne den Markt so ein bisschen, verfolge den Markt, kenne die Immobilie. Das heißt, schau, dass du so ein bisschen das bewerten kannst, was für eine Bausubstanz dahinter liegt, ob du wirklich einige Investitionen machen musst oder ob das wirklich in einem guten Zustand ist oder nicht. Und ja, kenne die Partner. Letztendlich, umso früher du mit der Bank beispielsweise sprichst, umso früher du mit den Maklern, verschiedenen Maklern sprichst, umso früher du mit Handwerkern sprichst, umso besser kannst du dann direkt einsteigen in die ganze Geschichte. Daher auch meine Empfehlung an alle Immobilieninteressenten, dass sie sich frühzeitig darum sich kümmern sollten, sich vorzubereiten. Und wenn dann die Situation kommt, die Gelegenheit kommt, dass dann wirklich man bereit dafür ist und auch wirklich einsteigen kann.
Genau.
Würdest du auch so sagen, ne? Ja, da sind wir schon relativ am Ende des Podcast-Interviews. Und bevor ich dir ein paar Fragen stellen würde, gerne Fragen stellen würde bezüglich persönlicher Situation, was empfiehlst du unseren Zuhörern zum einen und wie können unsere Zuhörer dich am besten erreichen?
Am besten erreichen, wenn Sie Makler suchen, über Zitag Immobilien. Und wenn Sie einen Coach brauchen, was Immobilienthemen eben auch angeht, dann über die Website der ImmoCoach oder eben auch mein YouTube-Channel. Da haue ich ja jede Woche dann ein Video nach dem anderen immer raus zu allen möglichen Themen.
Sehr empfehlenswert, übrigens, sehr empfehlenswert, höre ich mir auch gerne an.
Danke dir. Ja, und im Prinzip ist es so, wenn man sich wirklich so für Immobilien eben auch interessiert, Immobilien sind was Wunderbares, ne? Also ich kenne selber kein besseres Investment als Immobilien. Ich habe mich selber mit Aktien ein bisschen beschäftigt. Da bin ich mit einem kleinen blauen Auge dann eben auch davon gekommen. Aber ich kannte mich ehrlich gesagt mit der Materie auch nicht so wirklich aus. Jetzt so als Test mache ich ein bisschen Bitcoin mal nebenher, ne? Also ich versuche gerne oder teste auch mal gerne ein paar Sachen. Aber bis dato war die Immobilie immer noch das beste Investment. Denn jetzt nicht nur für die Eigenwohnung oder für die Eigennutzung, sondern eben auch richtig als Kapitalanlage oder Investment. Denn, oder ganz einfach ausgedrückt, jemand anderes, also dein Mieter, bezahlt deine Schulden ab bei der Bank. Und wenn man nicht zu so teuer eingekauft hat, sich alles trägt, die Immobilie einigermaßen gut in Schuss ist, dass durchgängig ohne großen Leerstand dann eben auch immer im Anschluss vermietet werden kann und die Schulden von Jahr zu Jahr immer weniger werden, dann somit wächst dann eben auch fast passiv dein Nettovermögen und nach der Spekulationsfrist von 10 Jahren, dann kannst du immer noch überlegen, okay, was mache ich denn mit der Immobilie? Und zudem kommt eben auch leider so ein Corona-Crash dazu, was natürlich wieder einen Einfluss auf den Wert von Immobilien hat, also dass die Immobilienwerte nach wie vor über einen längeren Zeitraum immer steigen. Ich kenne selber kein besseres Investment als Immobilien. Und wenn man damit starten möchte, sollte man natürlich eben auch schauen, dass man sich ein bisschen Eigenkapital, also die 10% Kaufnebenkosten sollte man auch auf jeden Fall immer in der Tasche haben, um dann eben auch schnell zuschlagen zu können. Man sollte im Vorfeld auch schon mit Finanzierungsberatern oder mit der eigenen Hausbank Gespräche geführt haben, dass man in der Lage ist, innerhalb ein, 2 Tagen dann auch zuschlagen zu können, weil der Immobilienmarkt, wenn man sich für kaufende Immobilien interessiert, muss man auch in der Lage sein, schnell agieren zu können. Anstatt, weil wenn das 2, 3 Wochen dauert, bis man zuschlagen kann, dann ist das schon Geschichte.
Könnte
Ja.
schon die Mobil weg sein, ne, beim nächsten.
Genau. Ja.
Also die Links zu deinen Homepage und auch die Links zu deinem YouTube-Kanal werden wir natürlich verlinken unter diesen Shownotes. Und vielen Dank erstmal für das interessante Interview.
Gerne,
Jetzt
danke
abschließend
dir.
nochmal 2, 3 Fragen. Was gefällt dir mehr? Und zwar die Sonne oder Schnee.
Sonne.
Bist du eher der Typ, der viele Abenteuer macht oder eher seine Ruhe genießen möchte?
Mehr die Ruhe aktuell. Abenteuer war früher.
Okay. Ja, spannend. Man lernt daraus, ne? Irgendwann ja. Schon in die Ruhe. Immobilie verkaufen oder Immobilie vermieten? Was ist für dich spannender?
Immobilie verkaufen, weil das ein größeres, aus Maklersicht, weil das eine größere Verantwortung für uns ist. Mhm. Bei Mietimmobilien, Worst Case Szenario, wenn man einen falschen Mieter drin hast, dann kann das natürlich bis zu 25.000 Euro dann immer kosten, ja, mhm. Bis man einen Mieter los wird, etc. Aber das lässt sich irgendwo noch finanziell irgendwo verkraften. Aber beim Immobilienverkauf kann das alles noch mal ein bisschen eine größere Nummer dann eben auch sein.
Okay. Was konsumierst du mehr für deine Weiterbildung? Videoprodukte oder Audioprodukte?
Video.
Okay.
Video. Ich höre mir natürlich gerne auch Hörbücher an im Auto, mhm. Sei es Motivation, Mindset, etc. Aber ehrlich gesagt habe ich es lieber, wenn ich jemanden vor dem Bildschirm sehe und dann mir derjenige oder diejenige dann ihm auch etwas erklärt. Mhm. Und ich finde Video eigentlich viel besser wie nur rein Audio.
Sehr spannend, ja. Das ist schon mal super zu wissen. Dann eher der Kapitalanleger-Typ oder Eigenheim-Typ? Was würdest du mehr empfehlen? Oder was magst du mehr? Was für dich, was passt zu dir mehr?
Ich bin da 50-50, ehrlich gesagt. Mhm. Weil auch mit Eigenheim kann man gute Investments tätigen. Mhm. Es gibt natürlich viele erfolgreiche Investoren, die sagen, Eigenheim ist ein No-Go. Mhm. Ne? Weil Verbindlichkeiten, man trägt alles aus der eigenen Tasche, etc. Ja, dem stimme ich schon zu. Aber auch hier gilt wieder, im Einkauf liegt der Segen, wenn man das Eigenheim relativ zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis gekauft hat, die Immobilienpreise sich dann auch weiterentwickeln, dann kann man eben auch mit dem Eigenheim sich Nettovermögen sozusagen aufbauen und man kann es eben auch sogar so weit forcieren, dass man eben mit den eigennutzenden Immobilien ein Investmentgeschäft dann eben auch draus macht, wenn man ein Nomade ist, gerne alle 3-4 Jahre dann zum Beispiel umzieht, dass man sagt, okay, ich kaufe mir vielleicht eine modernisierungsbedürftige Immobilie, ziehe dann da ein, lass es modernisieren oder modernisiere es. So machen es ja auch einige Handwerker zum Beispiel, die ziehen in eine Baustelle ein, wohnen dann da, richten alles her und dann haben sie 1-2 Jahre Ruhe und dann verkaufen sie es gewinnbringend steuerfrei wieder. Also ich bin eher der Fan von beiden. Mhm. Ne? Ich fokussiere mich jetzt nicht nur auf reine Investmentimmobilien oder das eigengenutzte Einfamilienhaus. Man kann mit beiden gut leben.
Schön, ja, das ist die Frage, aus welcher Perspektive man sich das alles anguckt. Ich glaube auch, dass die eigene Strategie so ein bisschen wichtig ist, dass man sich so einen Gedanken machen sollte, was möchte ich wirklich haben, wo möchte ich wohnen beispielsweise. Ist es für mich ausreichend, dass ich 2, 3, 4 Jahre in einem Haus oder Wohnung wohne und dann wieder wegziehe? Oder möchte ich irgendwo wirklich die nächsten 20, 30 Jahre bleiben? Und was ich auch vielen Leuten, die Eigenheim kaufen möchten, empfehlen würde, ist, dass man sich ein bisschen von dieser emotionalen Seite ein bisschen sich distanzieren sollte. Denn das ist letztendlich wirklich ein Sachwert, eine Immobilie, was wirklich langfristig wirklich irgendwo seinen Wert haben wird und du nicht unbedingt gezwungen bist, für immer da zu wohnen. Daher kann man das auch genießen, in den 10, 15, 20 Jahren lang in diesem schönen Haus oder Wohnung zu wohnen und dann wieder zu verkaufen beispielsweise.
Ja, was viele Eigenheimnutzer eben leider falsch machen, ist, die sehen das Eigenheim als Investment. Ja und nein. Wenn man jetzt sein ganzes Geld in das Eigenheim dann noch reinsteckt und dann am laufenden Band hier ein Extra reinbaut und dort ein Extra reinbaut, was nach 5 Jahren sowieso nichts mehr wert ist, weil sich die Technik weiterentwickelt hat, und dann der Sklave des eigenen Hauses dann eben auch wird, weil die Verbindlichkeiten immer höher werden etc., dann ist das natürlich der falsche Ansatz. Aber wenn man sich so ein bisschen zurückfährt und sagt, okay, es muss jetzt nicht das teuerste, das luxuriöseste sein oder sonst dergleichen, sondern auch immer an den Wiederverkauf denkt, was den Geschmack vieler dann eben auch treffen könnte, also mit relativ neutralen Materialien etc., dann ist man da auch mit dem Eigenheim auf der sicheren Seite.
Ja, spannend. Hakan, die letzte wichtige Frage aus meiner Sicht: Lebt es in deiner Stadt Köln besser oder in meiner Stadt Düsseldorf?
Nein, in beiden Städten. Also in beiden Städten. Ich habe in Düsseldorf auch viele Freunde aus der Architekturzeit. Das sind alles Düsseldorfer. Okay. Und ich hätte mir ehrlich gesagt auch als Kölner sehr gut vorstellen können, nach Düsseldorf zu ziehen. Es wäre sogar in der Vergangenheit fast dazu gekommen, also einem größeren Projektentwickler, bevor ich mich dazu entschieden hatte, selbstständig zu werden. Da war ich wirklich kurz davor, als Kölner nach Düsseldorf zu ziehen.
Jederzeit herzlich willkommen. Also ich würde es verstehen.
Düsseldorf ist ja auch schön, ne? Also und es ist ja auch nicht so weit weg von Köln.
Das stimmt. Ich arbeite ja aktuell in Köln viel und wohne in Düsseldorf. Daher ist schon schön, ist ein Katzensprung eigentlich.
Ehrlich gesagt, ich verstehe auch diese Rivalitäten nicht. Was ist Düsseldorf oder Köln und sonst dergleichen? Ich finde beide Städte toll.
Das denke ich auch. Ja, super Abschluss. Hakan Sitak, ich danke dir vielmals für deine Zeit, für deine kostbare Zeit, für diese informativen Aussagen, ob es jetzt für den Käufer, für den Verkäufer ist und auch für die Makler auch ein Wink durch die Blume, dass die auch wirklich ein bisschen mehr die unterstützen sollten, die beiden Seiten unterstützen sollten. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft und auch für die Online-Akademie natürlich. Und bin gespannt, was in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren auf uns zukommt. Und bis bald und alles Gute.
Ja, danke dir auch und danke deinen Hörern, dass sie so aufmerksam dabei waren.
Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Schreib mir gerne noch ein Feedback bei Instagram unter @thailand.kaidul oder gerne auch eine E-Mail an die podcast@baucheck24-online.de. Ich wünsche dir alles Gute und bis demnächst.